Seit Jahren schon habe ich keine Menschen mehr gesehen. Kein Anzeichen von Zivilisation, nichts. Ich weiß nicht, wann genau es anfing. Vielleicht vor 5 bis 6 Jahren? Sie entdeckten etwas in einer Höhle, die sehr tief unter der Erde lag. Es war eine Art Pilz, der in einem großen See der Höhle vorzufinden war. Das Besondere an diesem See war seine schwärzliche Färbung. Später stellten sie fest, dass dieser Pilz Krebszellen gezielt zerstören konnte. Die ganze Bevölkerung war erstaunt über diese neue Wundermedizin. Man verarbeitete ihn zu Pillen, die Krebskranke 2 bis 3 Mal täglich nehmen mussten. Mein Sohn hatte Krebs, und ich war sehr erfreut darüber, dass er eine Zukunft hatte. Ich war jeden Tag dankbarer, überglücklich und hatte kaum mehr Angst vorm Leben. So ging es vielen Menschen. Wissenschaftler untersuchten den Pilz, konnten aber nicht sagen, woraus er bestand. Doch das war der Bevölkerung völlig egal. Man drang tiefer in die Höhle ein und entdeckte schließlich einen See, der komplett schwarz war. Dort fand man eine mutierte Art des Pilzes. Sofort testeten Wissenschaftler die Wirkungen und Nebenwirkungen des Pilzes und kamen zu einem unglaublichen Ergebnis. Dieser Pilz konnte jede, wirklich jede noch so schwere physische Krankheit mildern bis heilen. Dabei wies er keinerlei Nebenwirkungen auf. Es schien wie ein Traum für manche. Dennoch misstrauten viele dieser neuen Medizin. Man fing sogar an, diese Medizin bei einer leichten Erkältung einzunehmen. Es hatte ja keine Nebenwirkungen, dachte man. Ich war einer der Ersten, der es erkannte. Mein Sohn, er verhielt sich immer seltsamer. Er sprach immer weniger, bis er schließlich ganz schwieg. Ich war bei zahlreichen Ärzten, aber keiner konnte mir sagen, was genau er hatte. Er war psychisch wie physisch vollkommen gesund. Dann fiel es mir auf. Als er in der Badewanne saß, färbte sich das Wasser schwärzlich. Mein Herz rutschte mir in die Hose. Was zum Teufel passierte hier, dachte ich. Dennoch, die Ärzte konnten wieder nichts finden. Ich nahm diese Pille nicht. Ich wollte sie nie nehmen, da es mir ganz gut ging und ich keine unnötigen Pillen schlucken wollte. Eines Tages wuchsen schwarze Pilze auf seiner Haut. Aber nicht nur bei ihm, sondern bei jedem, der diese gottverdammte Pille geschluckt hatte. Die Ärzte waren wieder einmal ratlos. Wie sollte es auch anders sein? Als die Pilze anfingen, auch noch im Körper der Menschen zu sprießen, war es vorbei. 99% der Bevölkerung starb. Darunter auch mein Sohn. Ich erkannte, dass sie nur mit uns spielten. Das waren keine gottverdammten Pilze. Sie ließen uns erst glauben, dass die Welt dadurch in Ordnung sei, dass sie uns halfen, auf unserer Seite ständen. Und dann, als sie von ihrem Spiel gelangweilt waren, beendeten sie es. Nun, das ist noch nicht alles. Die Pilze befielen anscheinend das Gehirn und die Nerven, töten dich quasi, erhalten aber deinen Körper am Leben. Ich wusste nicht, wie ich reagieren sollte, als mein toter, von Pilzen befallener Sohn, der mit Blumen überdeckt in seinem Sarg lag, anfing wie wild zu zucken. Eines Tages beschloss ich jedoch, dass ich aufhören müsste zu trauern. Ich bin wahrscheinlich der letzte Mensch, aber ich habe noch Zeit. Ich lebte in einer alten Hütte, die ich weit abseits im Wald errichtet hatte. Ich war immer so kurz davor, mir das Leben zu nehmen. Aber ich konnte sie nicht gewinnen lassen. Ich muss sie beobachten, dachte ich zu jener Zeit. Lerne deinen Feind kennen. Ich war Wissenschaftsgehilfe, Nur Gehilfe, aber das spielt keine Rolle mehr. Diese Wesen weckten eine Faszination in mir, die meine Trauer und Angst übertraf. Da ein Mensch durchschnittlich 100.000 Jahre alt wird, hatte ich ja noch genügend Zeit. Aber insgeheim hoffte ich, dass ich nicht mehr so lange leben müsste. Mittlerweile kann man sie nicht mehr von den normalen Menschen unterscheiden. Nur, dass ihre Haut dunkler ist als die von normalen Menschen. Ihre Haut ist beige bis dunkelbraun und nicht das gewohnte Weiß. Und ihre Augen sind farbig. Letztens habe ich beobachtet, wie sie anfingen, sich Kleider aus Tierfell zu basteln. Sie jagten Tiere im Wald und sprachen keine Sprache, sondern unterhielten sich mit Lauten und Gesten. Dieser Anblick war etwas verstörend. Sie wurden viel jünger, 30 Jahre im Durchschnitt, und langsam bevölkerten sie immer mehr die Erde, die einst uns gehört hatte. Sie entwickelten sich recht schnell, bauten Häuser, pflanzten Getreide an und so weiter. Es war unglaublich. Ich wurde Zeuge einer Evolution, die stark an die von uns Menschen erinnerte. Konnte es tatsächlich sein? Doch ihr Körper war nicht so widerstandsfähig wie unserer. Die Zeit verging immer schneller und jetzt sind wir hier angekommen. Diese Pilzmenschen leben jetzt etwa 80 Jahre lang und führen ein gesellschaftliches Leben. Sie übernahmen sogar unseren Namen. Menschen. Und sie erfanden schließlich das sogenannte Internet. Eine Kommunikationsmöglichkeit vom Feinsten. Ich war erstaunt. Ich lebe mittlerweile unter ihnen, male mich jedoch beige an, damit sie mich nicht erkennen. Und jetzt merke ich, dass ich nicht mehr weiter kann. Ich spüre, dass meine Zeit zu Ende geht. Gott sei Dank. Mittlerweile versteht ihr diese Vergangenheit. Ich habe es mir zur letzten Aufgabe gemacht, euch davon zu berichten. Ihr seid nicht die ersten Menschen gewesen und werdet wahrscheinlich auch nicht die letzten sein. Die Geschichte ist wohl ein ewiger Kreislauf, der immer wieder ganz am Anfang der Evolution von Neuem beginnt. Hoffentlich versteht ihr, worauf ich hinaus will. Pilzmenschen. Na? Du da vor deinem Computer? Bist du jemand, der gerne schläft? Oder eher jemand, der wenig Schlaf braucht? Nun ja, jeder wie er es mag, nicht wahr? Aber irgendwann muss jeder mal schlafen, ob jetzt kurz oder lange. Aber für ein paar Stunden die Augen zu schließen und den Körper auszuruhen, das ist für die Gesundheit einfach essentiell wichtig. Also legt man sich jeden Abend früher oder später ins Bett, um sich etwas Ruhe zu gönnen. Man schließt die Augen, versucht die wirren und wachhaltenden Gedanken aus seinem Kopf zu vertreiben. Und irgendwann schläft man dann auch ein. Wenn man viel Glück hat, hat man sogar einen Partner, der neben einem schläft. Dieser Partner hat leider ein Problem. Du schnarchst. Und zwar unglaublich laut. Dein Mund ist offen. Und du sägst den ganzen Regenwald in ofengerechte Stücke. Das machst du jede Nacht. Und so etwas kann einen Menschen wirklich verrückt machen. Die Person neben dir würde dir am liebsten ein Kissen auf das Gesicht drücken, um dich ruhig zu stellen. Naja, aber das wäre ja Mord, nicht wahr? Also verzieht sich deine Partnerin bzw. dein Partner auf das Sofa und lässt dich alleine im Bett schlafen. Das Sofa ist zwar nicht so bequem, aber da findet man wenigstens ein bisschen Schlaf. Denn der ist ja fundamental wichtig, wie wir oben festgestellt haben. Also liegst du jetzt alleine im Bett, atmest durch den Mund und schnarchst vor dich hin. Nichts kann deine Nachtruhe stören. Du hattest schon immer einen tiefen Schlaf. Darum bemerkst du auch nicht die kleine schwarze Spinne, die mit ihren behaarten Beinchen über deine Bettdecke auf dein Gesicht zukrabbelt. Sie zeigt keine Angst vor den komischen Tönen, die du von dir gibst. Denn sie hat ein ganz bestimmtes Ziel. Mittlerweile krabbelt das Tierchen über deinen nackten Hals und kitzelt dich etwas dabei. Darum bewegst du deinen Kopf in eine andere Position. Doch selbst das stört deinen Nachtgast nicht. Sie krabbelt immer weiter über deine Kehle, dein Kinn, bis in deinen weit geöffneten Mund und beginnt dort einen Kokon zu spinnen. In diesen legt sie ihre Eier ab. Das alles dauert nicht sehr lange. Und durch deinen tiefen Schlaf bekommst du davon auch nichts mit. Nachdem die Spinne ihr Werk vollendet hat, krabbelt sie wieder aus deinem Mund heraus und verschwindet in der Nacht. Der Kokon liegt jetzt auf deiner Zunge. Irgendwann muss der Körper den angesammelten Speichel schlucken. In diesem Zuge beförderst du auch die Brutstätte der Spinne in deinen Magen. Wenn du Glück hast, zersetzt die Magensäure dieses Gebilde. Wenn nicht, nun ja. Aber ein Mensch verschluckt ja nur 8 Spinnen im Jahr. Und in diesem Kokon wären ja hunderte Babyspinnen, die dann deinen Körper von innen erobern würden. Das würde ja nicht in die Statistik passen, oder? Ehrlich gesagt, weiß ich nicht einmal, wo ich anfangen soll. Aber ich denke, es begann, als ich noch ein kleines Kind war. Wenn du an das Wort Kindheit denkst, denkst du wahrscheinlich an die fröhlichen Zeiten und du kannst dich damit verdammt glücklich schätzen, dass es so ist. Meine Kindheit war ein lebender Albtraum. Meine gesamte Kindheit wurde von dem beherrscht, was nur als das lebende Bild des Teufels selbst beschrieben werden konnte. Ich wurde mit Hypnagogie diagnostiziert, einer Störung, die schwerwiegende Halluzinationen verursacht, die auftreten, wenn man versucht zu schlafen, oder zumindest wurde mir das gesagt. Ich habe nie an den Unsinn geglaubt, natürlich hatte ich meine Gründe dafür. Jede Nacht, wenn ich einschlief, tauchte dieses Wesen an meinem Schlafzimmerfenster auf. Es war ein dünnes Wesen mit unnatürlich langen Armen. Seine Beine bogen sich wie die eines Hundes zurück, seine Haut bleichweiß. Seine Augen waren nur 2 klaffende Löcher, gefüllt mit endloser Dunkelheit. Es legte seine knöchernen Finger gegen das Fenster, sah in mein Schlafzimmer und starrte mich an. Jedes Mal, wenn es passierte, erstarrte ich. Ich konnte mich nicht bewegen oder schreien. Mir wurde gesagt, es sei nur eine meiner Halluzinationen, aber wie konnte eine Halluzination Abdrücke auf einem Fenster hinterlassen? Nach Monaten der Therapie und des Experimentierens mit verschiedenen Medikamenten hörten die Halluzinationen auf. 17 Jahre später bin ich ein 22-jähriger Mann in der realen Welt. Ich lebe alleine in einem bescheidenen Häuschen, für das ich hart gearbeitet habe. Ich war glücklich mit meinem Leben. Ich verstehe nicht, warum es so enden musste. Ich saß auf meiner Couch und sah fern, als ich auf mein Handy schaute. 0:07 Uhr. Scheiße, dachte ich mir. Morgen muss ich arbeiten. Ich schaltete den Fernseher aus und ging in mein Schlafzimmer. Mit meiner Jeans und dem T-Shirt immer noch an, warf ich mich auf mein Bett. Ich war zu müde, um mich umzuziehen. Ich schloss die Augen und spürte sofort, dass etwas nicht stimmte. Es fühlte sich an, als ob ich beobachtet wurde. Ich schaute zum Fenster und fühlte, wie mein Herz sank. Es war er. Genau das verdammte Ding, das mich als Kind gequält hatte. Es sah genauso aus wie damals. Dieselbe bleichweiße Haut, dieselben beiden klaffenden Löcher und das knochige Aussehen. Ich erstarrte. Es war die ganze Nacht dort. Ich hatte zu viel Angst, mich zu bewegen. Schließlich ging die Sonne auf und das Wesen zog sich vom Fenster zurück und kroch davon. Ich erinnere mich daran, ohnmächtig geworden zu sein, nachdem es weg war. Das wiederholte sich über einen Zeitraum von 4 Wochen. Ich verstand nicht, warum das passierte. Es beobachtete mich die ganze Nacht und morgens fiel ich vor Erschöpfung in Ohnmacht. Ich verlor meinen Job, nachdem mein Chef es satt war, dass ich nicht mehr auftauchte. Ich versuchte, die Fenster mit Brettern zu vernageln, aber bei meiner Rückkehr wurden sie trotz all meiner Versuche immer wieder entfernt. An einem Abend schlief ich auf der Couch ein und wachte in meinem Schlafzimmer auf. Mit diesem Ding am Fenster, versteht sich. Es gibt kein Entkommen vor ihm. Ich hatte keine Ahnung, wie schlimm diese Dinge noch werden würden. An einem der Abende kroch das Wesen an mein Fenster und legte seine Hände nicht dagegen, sondern unter das Fenster. Ich war mir nicht sicher, was es vorhatte, bis ich das laute Quietschen hörte, als das Fenster nach oben gezogen wurde. Dieses verfluchte Ding versuchte, in mein Zimmer zu gelangen. Es öffnete es nicht ganz, nur ein kleines Stück. Wobei das Fenster jede Nacht ein kleines Stück mehr hochgeschoben wird als die vorherige. Das war vor 2 Wochen. Letzte Nacht hat er es fast ganz geöffnet. Er muss es wohl komplett öffnen, um hineinzugelangen. Ich weiß nicht, was heute Nacht passieren wird. Deshalb sitze ich hier auf meinem Bett und schreibe dies. Die Sonne geht gerade unter. Es wird bald Nacht. Ich bin es leid, dagegen anzukämpfen. Es ist seltsam zu wissen, dass jeder getippte Buchstabe einer meiner letzten sein wird. Ich weiß jetzt, dass es keine Halluzination ist. Das habe ich schon immer gewusst. Warum sie mich belogen haben, verstehe ich nicht. Ich muss nun gehen. Ich kann schon hören, wie er sich meinem Fenster nähert.
Können wir endlich los?
Ja, Moment, ich muss mir gerade noch ein Ticket organisieren. Welche S-Bahn nehmen wir nochmal?
Du holst jetzt am besten mal das Deutschland-Ticket. Das geht ganz schnell. Und schon können wir mit allen Bussen und Regionalbahnen fahren, wann wir möchten.
Und auch, wohin wir wollen?
Ja, wir steigen einfach ein und müssen uns mit dem Deutschland-Ticket um keine weiteren Tickets kümmern. Egal, ob du montags damit ins Büro fährst oder wir spontan nach Berlin wollen oder am Wochenende ins Grüne.
Okay, das heißt, wenn ich mit den Jungs zum Auswärtsspiel will, steige ich einfach mit meinem Ticket in die Regionalbahn und den Bus und fahre zum Stadion?
Ja, ganz genau. Aber jetzt geht's erstmal zum Shoppen in die Stadt. Und? Wann möchtest du losfahren? Jetzt informieren unter bahn.de/deutschlandticket.
Es gibt Menschen, die sehen das Werk eines Autors nicht als Kunst, sondern vielmehr als eine Art kleinen Spaß an. Jeder könnte ihn mit genügend Willen haben. Sie denken, es ist ein Spiel, von dem jeder die Regeln kennt und die Spielfiguren hat, um sich daran zu vergnügen. Wenn man dann aber gerade keine Lust mehr hat, wirft man die Würfel einfach achtlos in die Ecke. Schließlich kann man sie ja später wieder aufheben. Aber dem ist nicht so. Das ist eine Verletzung meiner Arbeit. Der Kunst, auf die ich jahrelang hinausgearbeitet habe und ihr immer wieder den Feinschliff verpasst habe, bis sie so sauber und vollkommen war. Wie ich sie stolz heute in ihrem vollen Glanz darzubieten habe. Ich verachte diese Menschen, denn sie verletzen meine Würde, spucken auf sie und treten sie respektlos mit ihren dreckigen Füßen. Ich kann ihr verspottendes, hämisches Lachen in meinem Kopf hören, wenn sie mal wieder eine ihrer schandhaften sogenannten Horrorgeschichten ohne jegliches Gefühl und Respekt vor der Kunst dahingeklatscht haben. Aber ab heute wird sich das ändern. Diese Verletzungen werden ein für alle Mal ein Ende finden. Und mit dir fängt es an. Denn du bist einer von ihnen. Und du brauchst gar nicht erst versuchen, es zu leugnen. Ich weiß, dass es stimmt. Vielleicht hast du noch nie selber eine geschrieben, das mag sein. Aber du hast auf jeden Fall schon einige von ihnen gelesen. Und du hattest Spaß dabei. Es ist mir egal, welcher Sorte du angehörst, Prediger oder Gläubiger. Da mache ich keinen großen Unterschied. Das, was dir bevorsteht, hast du dir so oder so verdient. Und genau deshalb bist du heute hier, angekettet auf dem kalten silbernen Tisch meines Kellers, der zugegeben schon etwas bessere Tage erlebt hat. Die Spinnennetze, die sich von Ecke zu Ecke ziehen, die Risse in den feuchten und vermoderten Wänden und der kleine spärliche Lichtstrahl, der sich tapfer den Weg durch das einzige Kellerfenster hier bis hin zu dir bahnt und dich mit der Hoffnung auf Freiheit erfüllt. Aber vergeblich. Denn die kalten Ketten halten jedes deiner Glieder in ihrem eisernen Griff, graben sich gänzlich genüsslich in dein Fleisch, scheinen dann mit ihren Zähnen zu zerren. Und du windest dich verzweifelt, als hättest du eine Chance, ihrer Gefangenschaft zu entkommen. Es ist aussichtslos. Du machst es nur noch schlimmer für dich. Denn das Rascheln der Ketten auf dem eisernen Tisch ist wie eine magische Melodie in meinen Ohren. Sie hallt durch die unendlich langen Gewölbe dieses Kellers, welcher dein Grab sein wird. Früher oder eher später, denn ich habe noch Großes mit dir vor. Es sind Anfeuerungsrufe, die mich dazu drängen, endlich die Klappe zu halten und anzufangen. Genau wie das Glitzern in deinen Tränen ummantelten Augen, die nach Erlösung flehen. Du wirst diese Erlösung bekommen. Früher oder vielleicht eher etwas später. Es dauert noch eine Weile, bis ich dich erlösen kann, denn ich brauche dich für meine Arbeit. Somit wird dir eine Ehre zuteil, die du in deiner unendlichen Ignoranz eigentlich überhaupt nicht verdient hast. Du musst wissen, dass du meine Quelle sein darfst. Zugegeben, ohne dich könnte ich nicht weiter meiner Arbeit nachgehen. Und so sehr es mir auch wehtut, muss ich mich bei dir dafür bedanken. Tatsächlich ist es aber so, dass ich meine Tätigkeit als Autor ohne dich aufgeben müsste. An deiner Stelle wäre ich froh, dass mir kurz vor meinem Tod eine solche Ehre bereitet wird. Nur wenige haben dieses Glück. Es sind deine gequälten Schreie. Sie durchbrechen die trügerische Stille der manifestierten Dunkelheit hier unten, die mich antreiben, weiterzumachen. Ich muss nur mein Messer, geschliffen wie meine Kunst, durch deine weichen Körperteile gleiten lassen. Es vollständig in seiner Begabung aufgehen lassen, wie du mir lange Zeit die meine verwehrt hast, um das Feuer, das du mir einst löschtest, wieder zu entflammen. Aus deinem zuvor leblosen grauen Körper mache ich ein Kunstwerk, dessen volle Pracht durch deine Schreie bejubelt wird. Wenn ich mir dich so angucke, sollte ich es mal in Erwägung ziehen, Maler zu werden. Aber nein, als Autor bin ich besser geeignet. Es sind deine Tränen, erzwungen durch meine Folter. Sie rinnen an deinem inzwischen blassen Körper hinab und lassen dein Blut, welches sich mit ihnen vermischt wie eine rote Rauchwolke, deine Konturen umschmeicheln, die das Können in meiner Tat bestätigen. Zeitgleich zeigen sie mir dein Flehen nach Gnade. Doch du kommst hier nicht raus, denn ich brauche dich noch eine Weile. Und jetzt, Zumindest dieses eine Mal möchte ich ehrlich zu dir sein. Die Dinge sind nicht so, wie du vielleicht denkst. Du bist nicht meine Inspiration, wie du vielleicht die ganze Zeit stolz dachtest. Nein. Deine Schreie, deine Tränen, deine gequälten Windungen und die Musik in meinen Ohren, die du willig erzeugtest. Sie alle sind nur Nebenprodukte meines perfiden Racheplans. Du bist egoistisch und hast gedacht, dass du in diesem jämmerlichen Funken, den du dein Leben nennst, noch ein kleines bisschen Würde findest. Aber du bist nicht meine Inspiration, nicht meine Muse. Wie könnte ich mich von so einem kranken Geist inspirieren lassen? Nein, du bist Dreck. Du bist nichts für mich. Du hast nur eine Sache, die ich brauche, ohne die ich wirklich nicht weitermachen könnte. Denn auch ich möchte mich steigern. Du musst wissen, ich schreibe nicht über dich. Ich schreibe mit dir. Und damit meine Quelle nicht versiegt, bleibt dein lebendiger Körper noch eine ganze Weile hier. Dann tunke ich die Feder in das rot gefüllte Glas und lasse sie genussvoll über das Papier gleiten. Ich halte das hier schriftlich fest, damit die Nachwelt erfährt, was wir, meine kleine Einheit und ich, 1944 in Polen im russischen Außenposten Epsilon fanden. Wir bekamen den Auftrag, einige sowjetische Außenposten zu vernichten und gegebenenfalls Dokumente an uns zu nehmen. Ich, Erwin Gurt, wurde mit meiner Einheit in einem SD-Kfz 251, kurz Schützenpanzerwagen am Rande eines kleinen Wäldchens, abgesetzt. Wir rückten praktisch ohne feindlichen Widerstand durch den Wald vor, was uns recht verwunderte, da das Gebiet heftig umkämpft war. Plötzlich erreichte uns ein Funkspruch. Die beiden anderen Außenposten wurden von den tieffliegenden Aufklärern als völlig zerstört vorgefunden. Nur Außenposten Epsilon sei noch intakt. Uns kam das alles immer merkwürdiger vor. Aber wir hatten einen Befehl, den würden wir auch ausführen. Das Glück war auf unserer Seite. Das Gras wuchs so hoch, dass wir uns kriechend ungesehen dem Posten nähern konnten. Ich befahl Friedrich, vorsichtig den Eingang zu überprüfen. Dieser stand jedoch merkwürdigerweise offen. Friedrich meldete mir schließlich, dass in den ersten Räumen des Postens niemand wäre. Wir waren verwirrt, entsicherten unsere Sturmgewehre und betraten den Posten. Wie Friedrich gesagt hatte, fanden wir die ersten Räume leer, aber total verwüstet vor. Papiere lagen auf dem Boden, ein russisches PPSH 41 lag in Stücke gerissen. Ja, gerissen. In einer Ecke und an den Wänden waren große Blutflecken zu sehen. In meiner Einheit machten sich panikartige Gefühle breit. Diese verstärkten sich, als wir einen der toten Sowjetsoldaten fanden. Dort, wo sein Gesicht hätte sein sollen, befand sich ein großes Loch. Darunter konnte man sein in Fragmenten vorhandenes Gehirn erkennen. Absolut niemand verdient so einen Tod. Ich fuhr erschrocken zusammen, als sich Wolfgang würgend übergab. Alles, was folgte, war nur noch schrecklicher. Zerfetzte russische Soldaten und jede Menge Blut. Ein Tisch, der glatt in der Mitte zersplittert wurde. Lange Klauenspuren an den Wänden. Patronenhülsen waren ebenfalls aufzufinden. Die Russen hatten eindeutig versucht, etwas abzuwehren. Aber was? Friedrich rief mich plötzlich, da er anscheinend etwas Interessantes gefunden hatte. Ich ging zu ihm. Er wies auf einige Pläne mit russischer Schrift. Dennoch konnte ich aus einer Zeichnung etwas erkennen. Etwas Schlimmes. Auf dem Plan war die aus mehreren Ansichten gezeichnete Statur eines Monsters zu sehen. Mit langen Klauen, mindestens 2 Meter groß, was man aus dem Größenvergleich schließen konnte. Ich fuhr vor Schreck hoch, als Michel plötzlich aufschrie. Mir stockte der Atem. Eine lange, dunkelrote Klaue hatte sich in seine Schulter gebohrt. Sein Blut spritzte. Geistesgegenwärtig eröffnete Walter mit seinem STG-44 das Feuer in die Richtung, aus der der Arm mit der Klaue kam. Wahrscheinlich verdankt Michel ihm sein Leben. Wir hörten einen markerschütternden, schrillen Schrei. Dann zog sich die Klaue zurück. Das Monster, was es wahrscheinlich gewesen war, zog sich mit atemberaubender Geschwindigkeit zurück. Dann herrschte Stille. Bis auf Michel, der keuchend am Boden lag. Mein Befehl war eindeutig. Rückzug. Wir konnten noch diese merkwürdigen Pläne an uns nehmen. Dann schleppten wir uns der Ohnmacht nahe aus dem Außenposten. Es dauerte mehrere Stunden nach unserem Notruf, bis wir abgeholt wurden. Aber das Monster kehrte nicht zurück. Noch am selben Tag zerstörten 4 Stukas den Außenposten komplett. Ich war Zeuge. Aber ich glaubte, einen schrillen Schrei gehört zu haben und danach etwas Unmenschliches in den Wald rennen zu sehen. Doch ich behielt es für mich. Denn wer würde so etwas schließlich glauben? Die Natur ist etwas Wunderschönes, nicht wahr? Und nirgendwo spürt man sie ursprünglicher und in angenehmerer Gestalt als in Wäldern. Das vielfältige, wimmelnde Leben, die würzigen, lebendigen Gerüche und das Rascheln der Zweige und Blätter im Wind scheinen uns Menschen wieder mit einer Quelle zu verbinden, von der wir uns im Alltag schon lange entfernt haben. Es ist der Kern, um den sich all die vordergründige Schönheit gesammelt hat, wie bunte Zuckerwatte um einen verfaulten hässlichen Knochen. Denn auch wenn die Schönheit alles überstrahlt und süße Aromen die Verwesungsgerüche überdecken, ist der Kern immer noch da. Genauso präsent und unverändert wie am Anfang der Zeiten. Und man kann ihn entdecken. Es braucht nur einen falschen Schritt zur falschen Zeit. Nur ein Blinzeln, wenn die Augen in die falsche Richtung gerichtet sind. Und schon bist du an dem Ort, an dem alle ursprüngliche Schönheit hinweggefegt wurde. An dem jede romantische Kosmetik zerfließt, im gnadenlosen Schein einer pechschwarzen Sonne. Eingeweihte nennen diesen Ort auch den Knochenwald. Und doch wird dieser Name seiner wirklichen Gestalt nicht vollkommen gerecht. Die Wahnsinnigen und Leichtsinnigen, die bewusst nach Wegen zu diesem Ort suchen. Nun, sie können ihn finden. Sie brauchen nur auf Unstimmigkeiten in der natürlichen Ordnung zu achten. Seltsame Gesteinsformationen, grotesk verformte Äste, Pfade, die in tiefer Nacht in einem fahlen Licht leuchten. Du wirst dich vielleicht fragen, woher all die Knochen stammen, die unter deinen Füßen ihr trauriges Lied vom Verfall singen. Zum Teil sind es längst gestorbene Kreaturen. Waldtiere wie Eichhörnchen, Igel, Vögel und dergleichen, von denen nur noch zerbrechliche Knochen und leere Augenhöhlen übrig sind. Aber auch Menschen, die einst im Wald ermordet wurden oder selbst ihren Tod herbeiführten, finden hier ihre letzte unheilvolle Ruhestätte. Und natürlich jene, die den Knochenwald aus eigenem Antrieb aufsuchten und nie wieder den Weg aus seinen dämmerigen, düsteren Fängen hinausfanden. Der Boden selbst erzählt einen Epos der Trauer und der Gewalt. Denn wer hier liegt, starb keines natürlichen Todes und wurde noch dazu längst von der Welt vergessen. Manche nach ihrem Tod, viele auch bereits zu Lebzeiten. Von Zeit zu Zeit wird dein Blick auch auf Skelette von eigenartigen Wesen fallen. Wesen, wie du sie noch nie zuvor gesehen hast. Nicht mal in deinen Träumen oder Albträumen. Manche davon sind viel zu groß, um sich zum Bodenbelag zu gesellen. Diese hängen an den riesigen kahlen Bäumen, die selbst aus Knochen gefertigt sind. Missgestaltete, aber ehrfurchtgebietende Kolosse einer Zeit, als die Erde noch jung war. Stumm und gewaltig schaukeln und baumeln sie an unsichtbaren Schnüren im ewig wehenden kalten Wind. Und nicht alle von ihnen sind zu Gerippen geworden. An so manchen von ihnen klebt noch trockene Haut und ab und an sogar faulige Fleischstücke, die nach und nach zu Boden tropfen und unter anderem für den besonderen Duft des Knochenwaldes verantwortlich sind. Diese abstoßenden Fleischreste bilden, neben Besuchern wie dir, die Nahrungsgrundlage für die einzig echten Lebensformen in dieser dunklen Welt. Die Schneidmaden. Diese Madenart kommt allein im Knochenwald vor. Die größten Exemplare werden ungefähr so groß wie ein mittelgroßer Hund. Ihre weißlichen Madenkörper verströmen ein unangenehm riechendes Gas, das bei vielen ihrer Opfer für Schwindel und Benommenheit und oft auch für grippeähnliche Symptome sorgt, was ganz sicher dazu dient, die Flucht ihrer Beute zu erschweren. Auch wenn sie keine Beine haben, sind Schneidmaden unglaublich schnell. Und selbst ein gesunder und nicht von ihren Gasen betäubter Mensch kann Schwierigkeiten haben, vor ihnen davonzulaufen, wenn sie erst einmal so richtig Fahrt aufgenommen haben. Solltest du allerdings ihr Miasma eingeatmet haben, so kannst du dich eigentlich auch gleich zum Sterben auf den Boden legen und dir die sinnlose Flucht ersparen. Die Schmerzen hingegen, sie kannst du dir nicht ersparen. Denn Schneidmaden genießen ihre Mahlzeiten sehr. Und auch wenn sie notfalls mit Genuss Aas und verwestes Fleisch verzehren, so geht für sie doch nichts über das warme und zuckende Fleisch eines Menschen. Mit ihren scharfen, klingenartigen Zähnen können sie dein Fleisch mit Leichtigkeit aus deinem Körper lösen. Und ihre ätzenden Verdauungssäfte verwandeln herausgelöste Fleischstücke, Gliedmaßen oder Organe in Sekunden in einen weichen, schmackhaften Brei. Vor den großen Exemplaren musst du dabei nicht einmal die meiste Angst haben. Schlimmer sind die kleinen und mittleren Schneidmaden, die in Horden auftreten und vor denen dir nicht einmal das dichteste Unterholz Schutz bietet. Denn der Boden des Knochenwaldes, dieses riesige Reich aus Horn, Knochensplittern und wie Blätter umherwehenden Hautresten, ist ihr Königreich. Hier herrschen die Maden unangefochten. Lediglich im hohen Geäst der knöchernen kahlen Bäume bist du vor ihnen sicher. Dort, wo der kalte Wind noch schärfer weht, das Rasseln der Knochen ohrenbetäubend laut ist und du dein Lager mit den stark verwesten Überresten seltsamer Kreaturen und ab und an auch verstorbener Menschen teilst. Hier solltest du sicher sein. Wobei der Anblick der fremdartigen, verrotteten Gesichter und der seltsam geformten Schädel in der Nacht schon so manchen in den Wahnsinn getrieben hat. Wie auch sonst sollten sie auf diese Geschichten gekommen sein. Geschichten, nach denen urplötzlich Leben in die verdammten Kadaver gekommen sei und sie des Nachts vom roten Glühen toter Augen oder einer knochigen Klaue am Hals erwacht seien. Aber selbst wenn dies nur Wahnfantasien sein sollten, so ist es sicher keine gute Idee, auf immer auf einem dieser Bäume auszuharren. Immerhin musst du essen und trinken und deine Gefährten bieten dir zwar eine magere Nahrungsquelle, wenn man den Ekel erst einmal überwunden hat, aber auf Dauer werden sie dich nicht sättigen. Dir bleiben also nur zwei Möglichkeiten. Entweder du steigst hinab auf den madenverseuchten Boden und suchst nach dem Eingang, der dich in diese verkommene Existenzebene gebracht hat. In dem Fall kommst du vielleicht mit heiler Haut und lebenslangen Albträumen davon. Oder du versuchst dich vorsichtig von Baum zu hangeln. Es könnte dir den Tod bringen, denn die Bäume sind hoch und stehen weit auseinander. Und die Maden am Boden sind stets hungrig, Doch es könnte sich auch für dich lohnen. Denn tief im Herzen des Waldes, nach vielen Kilometern voller Leichen, Tod, Maden, Knochen und Angst, liegt etwas sehr Wertvolles verborgen. Was es ist, kann ich dir nicht genau sagen. Denn bisher ist niemand von dieser Reise ins Innere des Schreckens zurückgekehrt. Was mit ihnen geschehen ist, ist unklar. Natürlich wäre es nicht unwahrscheinlich, dass sie einfach gestorben sind und nun ein Teil des Waldes geworden sind. Gefressen, zu Tode gestürzt, aufgespießt, verhungert oder verdurstet. Eine dunklere Theorie besagt aber, dass manche von diesen Wagemutigen es bis hinein ins Zentrum geschafft haben und dort zu etwas anderem geworden sind. Ob das aber stimmt, vermag ich nicht zu sagen. Das wenige, was ich weiß, habe ich allein den wenigen zu verdanken, die die Reise ins Innere begonnen und das Zentrum aus der Ferne gesehen haben, dann aber umgekehrt sind. Damit haben sie zwar ihr Leben gerettet, nicht aber ihren Verstand. Ihre Schilderungen sind wirr, voller Widersprüche und Übertreibungen oder Untertreibungen und nicht besonders vertrauenswürdig. Wie auch immer, vielleicht kannst du mir ja eines Tages mehr darüber berichten, wenn du den Mut aufbringst, den Knochenwald zu besuchen und tief in sein kaltes, fauliges Inneres vorzudringen.